DW Menschen und Märkte.
Wenn der Fahrer zum Passagier wird, ein Blick in die automobile Zukunft auf dem Genfer Autosalon. Und anlässlich der ITB in Berlin fragen wir uns, wie sich der Tourismus in Griechenland und der Türkei entwickelt. Das und mehr in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie Dirk Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. Mit Donald Trump als US-Präsidenten ist es wenigstens nicht langweilig. Seine berüchtigten Twitter-Verlautbarungen sorgen verlässlich für Aufsehen. Jüngstes Beispiel: die Drohungen, Handelskriege anzuzetteln, weil diese ja so einfach zu gewinnen seien. Nach der Ankündigung, Strafzölle auf Stahl und Aluminium einzuführen, hatte er am Wochenende nachgelegt und das Gleiche auch für Autos angedroht. Gut, das hat er im vergangenen Jahr schon mal gemacht, aber diesmal hat es Konsequenzen gegeben. Sein Wirtschaftsberater Gary Cohn will, offenbar davon genervt, zurücktreten. Jan Bösche zu den Hintergründen.
Bis zuletzt hatte Gary Cohn versucht, Trump davon abzuhalten, Stahl- und Aluminiumimporte mit hohen Zöllen zu belegen. Cohn hatte aber keine Chance gegen die Weltsicht von Trump, der meint, die USA würden von allen anderen Ländern benachteiligt.
When we're behind on every single country, trade wars aren't so bad.
Denn die USA hinter allen anderen Ländern legen, seien Handelskriege nicht so schlecht. Cohn arbeitete für reichlich ein Jahr im Weißen Haus. Er war vorher Chef der Investmentbank Goldman Sachs. Der eingetragene Demokrat galt als Mann der Wall Street im Weißen Haus. Analysten bezeichneten ihn als einen der Erwachsenen im Raum. Cohns Bilanz ist gemischt. Er versuchte vergeblich, Trump davon abzuhalten, aus dem Pariser Klimaschutzabkommen auszutreten. Er konnte verhindern, dass Trump sofort aus dem Freihandelsabkommen NAFTA austritt. Dafür gibt es jetzt mühsame Neuverhandlungen. Die demokratische Senatorin Heidi Heitkamp sagte bei PBS: Ich mache mir große Sorgen, dass wir diese Stimme der Vernunft im Weißen Haus nicht mehr haben, wenn es um Handelsfragen geht. Wenn wir nicht handeln, werden wir untergehen. Gary Cohn war ein Vertreter des gesunden Menschenverstandes, wenn es um Handel geht. Ich finde es sehr beunruhigend, dass er geht. Cohns Verhältnis zu Trump war schon länger angespannt. Im vergangenen Jahr stellte er sich öffentlich gegen den Präsidenten, nachdem Trump eine rassistische Demonstration in Charleston verteidigt hatte. Trump soll ihm das übel genommen haben. Berichten zufolge überlegte Cohn schon länger, das Weiße Haus zu verlassen. Sein größtes Projekt war die Steuerreform, die Ende vergangenen Jahres beschlossen wurde. Der interne Streit um die Strafzölle war dann der Auslöser. Cohn stand dabei auf der Seite der Mehrheit der Republikaner im Kongress. Der Abgeordnete Charlie Dent sagte: Er war eine sehr konstruktive Stimme, das ist ein großer Verlust. Er scheint den Kampf um den Handel verloren zu haben. Ich denke, es ist fürchterlich, wie die Zölle angekündigt wurden. Es hat viele Leute überrascht. Im Weißen Haus war Cohn aber in der Minderheit. Andere Berater des Präsidenten unterstützten Trumps kritische Haltung beim Freihandel. Der Republikaner und Trump-Freund Rob Astorino sagte bei CNN:
When you go to the White House, you have to be loyal.
Wenn du im Weißen Haus arbeitest, musst du loyal zum Präsidenten sein. Wenn Gary Cohn wegen einer politischen Frage zurücktritt, er entscheidet nicht über die Politik, er kann sie nur empfehlen. Wenn er deswegen geht, wie ein Baby, dann ist das falsch. Cohn gehört zu einer ganzen Reihe von wichtigen Mitarbeitern im Weißen Haus, die in den vergangenen Monaten gekündigt haben. US-Medien berichten von Chaos und schlechter Stimmung rund um den Präsidenten. Trump wies das gestern zurück und sagte, es gebe kein Chaos, sondern Energie. Ich lese, Leute wollen nicht für Trump arbeiten. Glaubt mir, jeder will im Weißen Haus arbeiten. Für jede Position habe ich die 10 besten Leute dafür zur Auswahl. Wer Gary Cohn als wichtigster Wirtschaftsberater nachfolgen wird, ist bislang noch unklar. Das Weiße Haus hat noch keinen Kandidaten benannt.
Das war ein Beitrag von Jan Bösche aus Washington. Noch ist das autonome Fahren Zukunftsmusik, noch ist der Fahrer ein Autofahrer und nicht ein Passagier im eigenen Fahrzeug. Doch die Digitalisierung der Autos, Grundvoraussetzung dafür, den Fahrer überflüssig zu machen, die schreitet voran. Das ist gerade wieder auf dem Autosalon in Genf zu beobachten. Lutz Heiser hat festgestellt, dass gerade die deutschen Autobauer auf immer mehr Assistenzsysteme mit noch mehr Sprach- und sogar Gestensteuerung setzen.
Es tut sich was beim 88. Genfer Autosalon. Noch nicht an den Ständen, denn da zeigen die allermeisten Autohersteller nach wie vor und von Dieseldebatten anscheinend vollkommen ungerührt ihre dicken Sportwagen-SUVs und auch viele Dieselmodelle. Und damit auch ein wenig die Autowelt von gestern. Wohl aber tut sich etwas hinter den Kulissen. Volkswagen etwa hat in Genf den iDivision präsentiert. Eine 5 Meter lange Schräghecklimousine, voll elektrisch, angeblich mit bis zu 700 Kilometer Akkulaufleistung und auch vollkommen autonom. Das heißt, das Auto lenkt und denkt, der Mensch wird chauffiert. Und so fehlt dieser Studie auch gleich mal das Lenkrad. VW-Markenvorstand Jürgen Stackmann.
Weil das Fahrzeug lässt sich fahren letztendlich über Sprache, über Gestik, über Augmented Reality. Also man kann praktisch die Fahrtrichtung selbst vor sich sehen. Und Sie werden das Fahrzeug steuern mit Ihrer Sprache und einer kleinen Brille, in der Sie eigentlich alles das tun können, was Sie machen möchten. Arbeiten, Filme sehen, sich in Videokonferenzen einschalten. Alles die Themen, die man machen wird in einem Fahrzeug der Zukunft.
Der vollautomatische VW iDivision ist revolutionär, kommt so, wie in Genf gezeigt, allerdings frühestens 2025 auf den Markt. Zukunftsmusik also, aber wenigstens eine, die schon fährt und in die man sich auch schon hineinsetzen kann. Damit zeigt VW diesmal in Genf mehr als etwa der Stuttgarter Autobauer Daimler. Der präsentiert hier nämlich nur das in Hochglanz lackierte Tonmodell einer Studie namens EQA. Daimler-Entwicklungsvorstand Ola Kalinius.
Also ein Kompaktfahrzeug in der EQ-Familie. Wir investieren momentan 10 Milliarden Euro hier in den nächsten Jahren, um eine sehr breite, vollelektrische Produktpalette auf die Straße zu bringen.
Die Autoindustrie befindet sich mitten im Wandel. Das zeigt sich in Genf. Das kostet Zeit und Geld. Allerdings bleibt der Industrie auch gar nichts anderes übrig. Denn Elektrifizierung und Digitalisierung der Autos seien eben die Themen für die Zukunft, so der Präsident des Weltverbandes der Automobilindustrie, OICA, Matthias Wissmann.
Nur wer da ständig neue Businesskonzepte entwickelt, zusammen übrigens zum Teil mit Start-ups, also ganz jungen Unternehmen, die von außen kommen und die Kooperation mit großen Automobilunternehmen, Herstellern oder Zulieferern suchen, nur wer da offen und zukunftsorientiert ist, bleibt auf Dauer an der Weltspitze.
Und gerade bei diesen Zukunftsthemen hat die deutsche Automobilindustrie noch viel Nachholbedarf, sagt Professor Andreas Herrmann von der angesehenen Hochschule St. Gallen in der Schweiz. Der Fachmann für autonomes Fahren und Digitalisierung meint, die Hersteller müssen umdenken, müssen lernen, sich vom Autoproduzenten hin zum Mobilitätsdienstleister zu wandeln.
Die Automobilindustrie ist 130 Jahre alt und im Prinzip geprägt durch Mensch fährt und Verbrennungsmotor. Und all das steht im Moment zur Disposition. Ja, man hat enorm viel aufzugeben in Deutschland. Und deshalb braucht es natürlich sehr viel Kraft und sehr viel neues Denken, auch im Sinne von Kooperationen, diesen Wandel zu schaffen. Ich sehe, dass die Automobilindustrie mit Kraft drangeht. Ich sehe aber auch, dass das natürlich Zeit braucht. Sie können so eine Industrie nicht von heute auf morgen umkrempeln. Es geht auch um sehr, sehr viele Arbeitsplätze in Deutschland.
Für die Autoindustrie sicher kein einfacher Schritt, findet der Professor. Sie muss sich nämlich im Prinzip neu erfinden und dabei viel Althergebrachtes über Bord werfen. Dass sich die Hersteller damit nicht immer leicht tun, auch das ist in diesem Jahr auf dem Genfer Autosalon zu sehen.
Lutz Heiser aus Genf. Wenn Sie sich selbst ein Bild machen möchten, bis zum 18. März ist der Autosalon noch geöffnet. Eine andere Messe findet gerade in Berlin statt, die internationale Tourismusbörse ITB. Im Geschäft mit Urlaubsreisen spiegeln sich wirtschaftliche oder politische Krisen oft zuverlässig wider. Beispiel Türkei. Seit dem Putschversuch vom Juli 2016 nach verschiedenen Terroranschlägen und politischer Willkür im Urlaubsland zwischen Mittelmeer und Schwarzem Meer ist der Tourismus dort in eine tiefe Krise gestürzt. Die aber scheint, so hat Karin Senz erfahren, inzwischen überwunden.
Oyanarin sitzt bei Regenwetter in ihrem Büro in Istanbul. Die Präsidentin des türkischen Investorenverbandes für Tourismus bereitet sich auf die Berliner Reisemesse ITB vor. Mit bester Laune. Kein Wunder. Die Buchungszahlen sind teils doppelt so hoch wie im Vorjahr. Da waren sie allerdings auch extrem niedrig. Nichtsdestotrotz, das Geschäft zieht wieder an. Nach den beiden vergangenen Jahren, die hart waren. Vor allem 2016, nach den Anschlägen in Istanbul, blieben viele deutsche Urlauber weg.
It is very safe. I mean, it is safe as London or Paris or.
Es ist wieder sicher, genauso sicher wie London, Paris oder Berlin. Es passiert doch im Moment überall auf der Welt was, und zwar in den großen Städten. Aber gerade in den Urlaubsregionen ist es ruhig. Ich sehe da keine Probleme.
Calm and everything is very good. So I don't see any problem.
Vergangenen Sommer hatte die Bundesregierung die Reisehinweise verschärft, nachdem Peter Stoltner festgenommen worden war. Der Menschenrechtler kam als erster im Oktober wieder frei, im Dezember dann die deutsche Journalistin und Übersetzerin Meşale Tolu und schließlich der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel Mitte Februar. Natürlich hat Oya Narin seine Geschichte mitverfolgt. Jetzt ist sie erleichtert, dass er freigekommen ist, sagt die Geschäftsfrau.
Definitely, definitely. I mean, none of us want in this world.
Na klar, niemand von uns will auf die Art bestraft werden für seine Gedanken. Aber ich bin da auch nicht zuständig. Ich bin ja auch kein Anwalt oder Richter. Aber als normale Bürgerin freue ich mich wirklich sehr und hoffe, dass sich das nicht wiederholt. Und sie hofft, wie viele aus ihrer Branche, dass sich das deutsch-türkische Verhältnis wieder normalisiert. In Istanbul trifft man schon wieder mehr deutsche Touristen. Silvia aus Kassel ist gerade für ein paar Tage hier und schaut sich die Stadt an. Sie hat von Freunden vor der Abreise zu Hause persönliche Reisehinweise bekommen.
Man hat mich auch gebeten, meinen Facebook-Verlauf noch mal zu checken, ob ich da nicht vielleicht politisch irgendwie mal ausgeschlagen bin, aber... Bin ich zwar, aber es hat niemanden interessiert.
Der Münchner Student Georg ist mit Kommilitonen auf Exkursion in Istanbul. Er selbst hat sich eigentlich nur vorgenommen, nicht groß in politische Diskussionen einzusteigen.
Gerade auch aus dem Umfeld, wo wir herkommen als Studenten, sind wir doch relativ bedacht, wie wir uns ausdrücken und schauen auch darauf, dass wir jetzt hier gewisse politische Situationen versuchen zu vermeiden, anzusprechen.
Laurin ist der Exkursionsleiter der Münchner Studentengruppe. Er fühlt sich in Istanbul sicher und auch total wohl. Die Türkei als Urlaubsziel zu boykottieren, weil man mit Präsident Recep Tayyip Erdogan nicht klarkommt, das macht für ihn keinen Sinn.
Uns ist aufgefallen, die Flüge sind extrem billig, die Hotels sind billig. Und das große Problem ist halt einfach die Leute, die an diesem Tourismus verdienen. Die haben ja zum Teil überhaupt nichts zu tun mit der Außenpolitik oder der Innenpolitik in der Türkei. Dementsprechend bin ich ein Mensch, der extrem gerne auch lokale Kontakte pflegt und auch gerne Menschen unterstützt, die hier einfach ehrlich ihr Lebenswerk vollbringen. Und da interessiert es mich persönlich nicht, was zwei Länder auf politischer Ebene machen. Da ist die zwischenmenschliche Ebene wesentlich wichtiger.
Peter aus Iserlohn ist ein echter Türkei-Fan. Seit fast 20 Jahren kommt er mit seiner Frau hierher, ohne Unterbrechung. Auch dieses Jahr sind sie wieder für insgesamt 10 Wochen in Antalya. Für Peter der ideale Urlaub.
Ich habe mit Politik überhaupt nichts an Mut. Und das interessiert mich auch nicht. Ich fahre in die Türkei, weil die menschenfreundlich sind.
Die türkische Gastfreundschaft, dass die in den Krisenjahren nicht verloren gegangen ist, das wollen sie in Antalya, Alanya oder Istanbul in der neuen Urlaubssaison unbedingt beweisen.
Aus der Türkei berichtete Karin Senz. Auf der anderen Seite des Ägäischen Meeres liegt Griechenland. Trotz aller Unterschiede, eines haben Türken und Griechen gemeinsam, ihre Abhängigkeit vom Tourismus. Auf dem Weg aus der Tourismuskrise sind die Griechen aber schon einen Schritt weiter als ihre ungeliebten Nachbarn. Bei ihnen steigen die Übernachtungszahlen schon seit längerem wieder. Und 2018 werden noch mehr Urlauber erwartet als jene 30 Millionen, die im vergangenen Jahr gekommen waren. Die Griechen jedenfalls, so berichtet Michael Lehmann, sind vorbereitet.
Partystimmung auf der Dachterrasse des Akropolis-Museums in Athen. Ein großes deutsches Reiseunternehmen feiert ein extrem erfolgreiches Griechenlandjahr. Die griechische Tourismusministerin Elena Kuntoura ist gekommen und gratuliert dem Reisekonzern persönlich.
It's a great, great timing that you're here.
Sie kommen genau zum richtigen Zeitpunkt. Ich denke, dass Sie zu Recht stolz sind auf eine tolle Arbeit bei uns als Reiseveranstalter. Griechenland wird ein wichtiges Gastgeberland bleiben und herzlichen Dank, dass Sie Griechenland für die kommende Saison als Partner ihrer neuen großen Strategie gewählt haben. 3,7 Millionen deutsche Urlauber kamen 2017 nach Griechenland, mehr als aus jedem anderen Land der Welt. Insgesamt waren es gut 27 Millionen Gäste in Griechenland und nochmal etwa 4 Millionen Besucher, die mit Kreuzfahrtschiffen als Kurzzeitgäste zu Besuch waren. Sie alle haben für fast 15 Milliarden Euro Einnahmen in Griechenland gesorgt, eine extrem wichtige Zahl für das immer noch krisengeplagte Land. Warum hat Griechenland alle anderen Länder auf der Beliebtheitsskala überholt und rangiert jetzt auf Platz 2 hinter Spanien? Dauer-Griechenland-Urlauberin Monika Schmidt aus Bielefeld nennt ihre Gründe.
Preis-Leistungs-Verhältnis passt. Man kann nach wie vor gut essen, gut trinken. Die Sonnenliegen kosten nach wie vor das Gleiche wie zu Drachmenzeiten so ungefähr. Man hat die Sicherheit, dass das Wetter gut ist. Man lernt immer so Gleichgesinnte auch kennen. ich fahre hier weiterhin.
Nicht alle Griechenland-Urlauber sind mit einfach nur griechischem Flair zufrieden. Das Urlaubsland will deshalb beim Thema Wellness und Cluburlaube noch weiter aufholen und attraktiver werden. Zum Beispiel mit mehr Schub für die dutzenden Thermalquellen, die über ganz Griechenland verteilt sind. Hier soll eine Privatisierungswelle auch neue Einnahmequellen sprudeln lassen, sagt Joachim Lieber, der für den Europäischen Gesundheitsverband ESPA in Griechenland unterwegs ist.
Was sich die griechische Regierung vorgenommen hat, das ist eine Herkulesaufgabe, um mal im Land zu bleiben. Wir sind bereit als Europäischer Verband, dies auch nach unseren Kräften zu fördern. Und ich fand es gut, dass heute die deutsche Botschaft hier zusammen mit der griechischen Regierung die Initiative ergriffen hat, weil das ist ja auch, wenn wir mal vom Investment reden, letztendlich eine Überlegung, dass Deutschland hier helfen kann. Und ich weiß, dass hier ganz konkret ein Investor aus Deutschland da war.
Nebenbei sind Privatisierungen und der weitere erfolgreiche Ausbau im griechischen Tourismus auch ein wichtiges Zeichen an die Finanzmärkte, dass es in Griechenland weiter aufwärts geht und sich Investitionen und stärkeres Vertrauen in das Land auch auszahlen können.
Gute Nachrichten aus Griechenland sind meine liebsten guten Nachrichten. Wenn es auch nur Urlauber sind, die zu einem Aufschwung beitragen, egal, denn Geld, wussten schon die Römer, stinkt nicht. Auch nicht nach Sonnenöl. Mit diesem Beitrag von Michael Lehmann aus Athen endet unser Podcast für heute. Gerd Georgi in der Technik und Dirk Ulrich Kauf von am Mikrofon sagen Danke fürs Zuhören. Bis morgen.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter dw.com/Wirtschaft.